Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Columba Krieg am Telefon. Hallo, am Mikrofon, Verzeihung. Es war ein langes Hin und Her, aber dann kam sie doch. Die Einigung über den Haushalt 2025. Nach und nach wird klar, besonders viel Veränderung wird es geben in der Sozialpolitik. Den Plänen für die Kindergrundsicherung, denen geht es an den Kragen. Und das Bürgergeld lässt Erinnerungen wach werden an Hartz IV. Das sagt zumindest der Ökonom Stefan Sell. Dazu gleich das Interview. Außerdem in dieser Sendung: Die Kosten für die Pflege werden immer höher. Das sorgt dafür, dass Betroffene mehr dazu zahlen müssen bei der Heimbetreuung. Und wie grün ist die Kreuzfahrt in Deutschland? Der NABU hat ein Ranking vorgestellt. Beginnen wollen wir mit der Kindergrundsicherung. Sie sollte mal die größte sozialpolitische Reform der Ampel werden. Aber von dem, was Familienministerin Paus mal geplant hatte, ist nicht mehr besonders viel übrig. Steffen Wurzel.
Die Spitzen der Ampelkoalition hatten sich vergangene Woche darauf geeinigt, dass das Kindergeld und der sogenannte Kindersofortzuschlag für bedürftige Familien erhöht wird, und zwar um jeweils 5 €. Auch der Kinderfreibetrag wird erhöht. Der ursprünglich von der Familienministerin geplante Umbau der sozialpolitischen Bürokratie ist allerdings vom Tisch. Nur kleinere Elemente der von Lisa Paus geplanten organisatorischen Reformen werden wohl kommen. Familien sollen einfacher als bisher prüfen lassen können, ob sie Anspruch auf bestimmte Leistungen haben. Auch ist ein neues Digitalportal geplant, das den Zugang zu Leistungen vereinfachen soll. Doch bis dieses Portal kommt, dürfte es mehrere Jahre dauern. Immer wieder gab es in den vergangenen Monaten Kritik an den ursprünglichen Kindergrundsicherungsplänen von Lisa Paus, auch innerhalb der Ampelkoalition, vor allem von der FDP. Der Vorwurf, das Ganze sorge für überbordende und teure Extrabürokratie, tausende neue Stellen in der Verwaltung müssten neu geschaffen werden. Lisa Paus selbst gab sich am Wochenende in der FAZ unbeirrt. Mehr Unterstützung für Familien, das sei eines der wesentlichen Ergebnisse der politischen Haushaltseinigung der Ampel. Das Ganze gebe ihr Rückenwind für die Verhandlungen im Bundestag.
Wir haben es gerade gehört von Steffen Wurzel. Die Einigung zum Haushalt wirkt sich aus, besonders auf die Kindergrundsicherung und aber auch auf das Bürgergeld. Darüber konnte ich vor der Sendung sprechen mit Stefan Sell. Er ist Ökonom und Sozialwissenschaftler und er ist Professor an der Hochschule Koblenz. Zuerst habe ich ihn gefragt, hat die Kindergrundsicherung noch eine Zukunft?
Im Lichte der Entwicklung der vergangenen Monate muss man, glaube ich, zu dem Ergebnis kommen, dass die geplante Kindergrundsicherung als großes sozialpolitisches Reformwerk gescheitert ist. Es wird nicht kommen, vor allem nicht in dem ursprünglichen Sinne einer auch deutlichen Leistungsverbesserung für die betroffenen Familien. Ja, man scheut auch angesichts der enormen bürokratischen Umsetzungsprobleme den Schritt. Und insofern sollte man jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt sagen, es wird keine Kindergrundsicherung geben.
Es soll aber ja nun immerhin 5 € mehr geben beim Kindergeld. Der Wirtschaftsminister Habeck meinte zu dem Thema, dass ja erstmal wichtig sei, dass die Versorgung sichergestellt sei und welche Farbe die Vase dann habe, sei egal. Ist die Kindergrundsicherung also nur ein Label, auf das man auch verzichten kann?
Ja, man sollte jetzt gerade vor dem Hintergrund dessen, was Sie gesagt haben, mit den 5 € mehr Kindergeld wirklich darauf verzichten. Der entscheidende Punkt ist ja diese 5 €, sehr überschaubarer Betrag. Der kommt zum Beispiel all den Familien, die sich in der Grundsicherung im Bürgergeld befinden oder die andere Sozialleistungen beziehen, gar nicht zugute, denn dort wird das Kindergeld vollumfänglich angerechnet. Das heißt, die haben noch nicht mal 5 € mehr. Nein, das ist insgesamt gesehen ein Trauerspiel. Und deswegen sollte man auch so konsequent sein und zu sagen, wir verabschieden uns auch von der Begrifflichkeit der Kindergrundsicherung, denn damit war ein eigenständiges Absicherungssystem angedacht und das wird nicht kommen.
Also sind Sie erstmal damit einverstanden, dieses Projekt zu begraben?
Das geht nicht darum, ob ich damit einverstanden bin. Es wird faktisch begraben. Die inhaltlichen Einwände gegen die ursprünglich geplante Kindergrundsicherung war vor allem, dass dort leider dann doppelte Bürokratie aufgebaut werden sollte. Und diesen Einwand, den nehme ich ernst. Aber die jetzt Einstellung des Projekts Kindergrundsicherung ist doch ausschließlich vor dem Hintergrund der haushalterischen Probleme zu sehen. Man will schlichtweg kein zusätzliches Geld investieren. Und wie gesagt, auch die überschaubaren 5 € mehr Kindergeld kommen ja gar nicht bei dem Großteil der von einer Kindergrundsicherung betroffenen Kinder an. Also insofern, nein, das Projekt ist tot für diese Legislaturperiode.
Ein Problem bei den Unterstützungsleistungen ist ja allgemein, dass viele Eltern gar nicht wissen, was ihnen zusteht. Kann denn jetzt eigentlich das noch angegangen werden? Das sollte ja eigentlich die Kindergrundsicherung auch vereinfachen.
Ja, es wurde ja angekündigt, dass eine Art Kindergrundsicherungscheck durchgeführt werden soll, dass also Leistungsberechtigte aktiv angesprochen werden sollen auf ihre Leistungsansprüche. Und da will man mit einem digitalisierten Verfahren die Einstiegshürden etwas absenken. Wir haben schon den Kinderzuschlag und da ist die Inanspruchnahme tatsächlich in den vergangenen Monaten allein aufgrund der intensiveren öffentlichen Diskussion und Berichterstattung etwas angestiegen. Also da kann man sich was erhoffen.
Ich würde gerne noch auf ein anderes Thema mit Ihnen kommen, und zwar das Bürgergeld. Das war ja auch Teil der Einigung zum Haushalt. Hier soll jetzt der Fokus wieder mehr gelegt werden auf den Fordern-Teil von Fördern und Fordern. Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat im Mai gezeigt, dass die Zahl der Jobaufnahmen von Menschen aus der Grundsicherung gesunken ist seit der Einführung des Bürgergeldes. Heißt das, wir brauchen jetzt mehr Anreize, damit mehr Menschen auch Arbeit aufnehmen?
Ja, also vielleicht mal zusammenfassend zu dieser Studie, die Sie angesprochen haben. Dort wurde tatsächlich in einem gewissen Maße gezeigt, dass die Aufnahme einer neuen Erwerbsarbeit etwas zurückgegangen ist. Die Wissenschaftler weisen aber vollkommen zu Recht darauf hin, dass das kein reiner Bürgergeldeffekt war, sondern dass das auch zusammenhängt mit der wirtschaftlichen Entwicklung und der Arbeitsmarktentwicklung. Das heißt, es gab insgesamt zu wenig Angebote. Und wir reden ja bei den Bürgergeldempfängern im Regelfall über langzeitarbeitslose Menschen mit zahlreichen Vermittlungshemmnissen, die, wenn überhaupt, immer zuletzt drankommen. Und die haben es besonders schwer, jetzt auf dem Arbeitsmarkt neue Beschäftigung zu finden. Insgesamt aber muss man sagen, dass die Diskussion der letzten Monate über das Bürgergeld doch eine äußerst verengte Diskussion war. Wir haben über 5,5 Millionen Empfänger von dem sogenannten Bürgergeld. Davon ist aber nur eine Minderheit, nämlich knapp über 30%, überhaupt arbeitslos in dem Sinne, was sich die meisten Menschen draußen vorstellen. Der große Rest sind gar keine Arbeitslosen, um die es sich hier immer dreht.
Sondern?
Ja, wir haben Hunderttausende Alleinerziehende, wir haben Tausende von pflegenden Angehörigen, die im Bürgergeldbezug sind und die arbeiten nun wirklich sehr intensiv. Wir haben ganz viele Leute, die ja so schwere Einschränkungen haben, vom Alter her, vom Gesundheitszustand her, von den Sprachkenntnissen her, dass eine Aufnahme von Erwerbsarbeit mit enormen Hindernissen verbunden ist.
Was würde denn dann aber helfen, bei den Menschen, die es können, mehr davon in Arbeit zu bringen?
Ja, da arbeiten wir ja schon seit vielen Jahren dran. Das wird nicht gehen ohne eine kausale Therapie. Zwei Drittel aller Langzeitarbeitslosen im Bürgergeldsystem haben zum Beispiel überhaupt keinen Berufsabschluss. Und das war ja der ursprüngliche Gedanke auch bei der Bürgergeldreform, dass man zum Beispiel ja diesen Ansatz verstärkt über eine Förderung, über eine Qualifizierung, die Leute auch fitter zu machen für die Anforderungen heute. Jetzt erleben wir im Prinzip eine Rückabwicklung. Wir gehen wieder zurück in das alte Hartz-IV-System, wo wir ja die gleichen Anreizprobleme gehabt haben. Und im Sanktionsbereich wird das teilweise sogar noch verschärft. Also auch hier muss man das Label Bürgergeld in Frage stellen. Das, was wir jetzt erleben, ist eine Rückabwicklung hin zu Hartz IV mit den damals diskutierten Problemen.
Die Kindergrundsicherung ist tot. Das Bürgergeld ist quasi wieder Hartz IV. Das sagt uns Stefan Sell von der Hochschule Koblenz. Die Lebenserwartung in Deutschland steigt. Das heißt auch, dass die Pflege ein immer größeres Thema wird. Rund 5,6 Millionen Pflegebedürftige gab es laut dem Gesundheitsministerium 2023 in Deutschland. Tendenz steigend. Wer pflegebedürftig ist oder betroffene Angehörige hat, der weiß ganz genau, dass die Betreuung im Heim ziemlich teuer werden kann. Zum Thema Eigenanteil gibt es jetzt eine neue Auswertung. Volker Findhammer.
Seit nunmehr 6 Jahren veröffentlicht der Verband der Ersatzkassen die Entwicklung der Eigenbeteiligung für Menschen in der vollstationären Pflege alle halbe Jahre. Und der Trend kennt trotz einiger Entlastungsversuche durch die Politik nur eine Richtung. Nach oben mit kontinuierlich steigenden Eigenanteilen für die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen. So zahlen die Bewohner von Pflegeheimen im Durchschnitt einen Eigenanteil von 2.871 Euro im Monat im ersten Jahr. Das sind 211 Euro mehr als noch ein Jahr zuvor. Für das zweite Heimjahr beträgt der Aufschlag 233 Euro pro Monat. Ab dem dritten Jahr fällt der Beitrag wieder ab, wegen steigender Zuschüsse der Pflegekassen durch zurückliegende Reformen.
Grund für die starke Erhöhung der Eigenbeteiligung ist vor allem das seit 2022 geltende Tariftreuegesetz, wonach Tariferhöhungen 1:1 durchgereicht werden auf die Pflegesätze für die Bewohnerinnen und Bewohner.
Sagt Ulrike Elzner, die Vorstandsvorsitzende des Verbands der Ersatzkassen gegenüber dem Deutschlandfunk. Aber das Tariftreuegesetz, wonach das Pflegepersonal nach höheren Mindeststandards entlohnt werden muss, galt als wichtiger Schritt, um wieder mehr Beschäftigte für die Pflegeberufe gewinnen zu können und den personellen Engpässen zu begegnen. Allerdings übernehmen die Pflegekassen nur einen Teil der zusätzlichen Personalkosten. Alles, was über diesen Anteil hinausgeht, muss von den Bewohnerinnen und Bewohnern eines Heims selbst bezahlt werden. Dazu kommen die Investitionskosten für das jeweilige Gebäude und die Kosten für Unterkunft und Verpflegung. Die eigentlichen Pflegeleistungen werden von der Pflegeversicherung getragen, die insofern nur eine Teilabsicherung gewährleistet. Dazu kommt aber ein weiteres grundsätzliches Problem. Nach den gesetzlichen Vorgaben sind die Bundesländer dazu verpflichtet, einen Großteil der Investitionskosten für die Pflegeeinrichtungen zu tragen. Doch auch wie bei den Krankenhäusern kommen die Bundesländer dieser Pflicht seit Jahren nicht angemessen nach, weshalb die Pflegebedürftigen und deren Angehörige regelmäßig mehr bezahlen müssen.
Die Bewohnerinnen und Bewohner könnten um 600 Euro entlastet werden, wenn die Länder die Investitionskosten übernehmen,
sagt Ulrike Elzner. Doch die Bundesländer haben offenbar andere Prioritäten gesetzt und kommen ihren Verpflichtungen nicht nach. Derweil hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eine weitere Pflegereform für die Zeit nach der parlamentarischen Sommerpause angekündigt.
Wir sind in der Lage, zum einen die Vorbeugung zu stärken, also dass es weniger Pflegefälle gibt. Wir sind in der Lage, den Pflegebedarf zu decken, indem wir Gesetze machen für mehr Pflegefachkräfte und Pflegeassistenzkräfte. Und wir werden auch die Finanzierung noch hinbekommen. Die Ampel hat dafür Ideen und auch die politische Kraft.
Allein die Versäumnisse der Länder bleiben eine offene Frage, die in der politischen Diskussion oftmals untergeht.
Volker Findhammer zu den steigenden Kosten für stationäre Pflege. Kreuzfahrten haben keinen besonders guten Ruf, was die Klimabilanz angeht. Die Branche gelobt seit einiger Zeit Besserung, aber wie sieht das jetzt in der Realität aus? Der Naturschutzbund NABU hat heute ein Ranking vorgestellt von Reedereien, die mit ihren Schiffen in Deutschland unterwegs sind. Magdalena Neubich berichtet aus Hamburg.
Wenn es um das jährliche Kreuzfahrtranking geht, kommt der NABU-Bundesverband für die Pressekonferenz eigens nach Hamburg. Schließlich laufen hier regelmäßig die großen Kreuzfahrtschiffe ein und aus. Laut dem Branchenverband Hamburg CruiseNet macht die Kreuzfahrtindustrie in der Metropolregion Hamburg jährlich einen Umsatz von 1 Milliarde Euro. Der NABU interessiert sich allerdings nicht für die Geschäftszahlen der Kreuzfahrtunternehmen, sondern für deren Klima- und Umweltschutzstrategien. Denn klimaneutrale Kreuzfahrten wären möglich, sagt NABU-Schifffahrtsexperte Sönke Diesener. Stand jetzt gibt es sie aber noch nicht.
Kreuzfahrten finden heute 100% auf Basis von fossilen Treibstoffen statt. Das heißt, wir haben immer einen riesigen Klimaschaden, weil die Schiffe an Bord Schweröl oder auch Diesel verbrennen oder auch Flüssiggas und dabei natürlich riesige Mengen CO2-Emissionen in die Atmosphäre gehen.
Zusätzlich würden auch Schwefeloxide und Stickoxide freigesetzt, die für Mensch und Umwelt schädlich sind. Inzwischen gäbe es aber zumindest Reedereien, die sich nachhaltiger aufstellen, erläutert Sönke Diesener die Ergebnisse des NABU-Kreuzfahrtrankings.
Ganz oben in unserem Ranking sind die norwegischen Reedereien, die tatsächlich auch einen geografischen Vorteil haben. In Norwegen gibt es sehr, sehr günstigen Strom von Land und dazu sind auch die Schiffe relativ klein und die Abstände zwischen den Häfen nicht so groß. Das heißt, ich bin da sehr optimistisch, dass man in wenigen Jahren in Norwegen vielleicht schon mit einer Batterie von einem zum anderen Hafen fahren kann. Und dann ist dort die klimaneutrale Kreuzfahrt schon vor 2030 möglich.
Eine der Reedereien, die dieses Jahr im Ranking aufgestiegen ist, ist Mein Schiff aus Deutschland, weil sie ein besonderes neues Schiff in der Flotte hat.
Wir haben das erste Schiff, das mit potenziell klimaneutralem Methanol fahren kann bald. Das sehen wir sehr, sehr positiv. Wir haben auch mittlerweile eine recht hohe Nutzung von Landstrom.
Damit meint Sönke Diesener, dass die Kreuzfahrtriesen in Hamburg, Rostock und Kiel stärker die dort vorhandenen Landstromanschlüsse nutzen und während ihrer Liegezeit im Hafen ihr Schiff darüber mit Ökostrom betreiben, statt weiter fossile Energieträger zu verbrennen. Zum Teil gäbe es aber auch Reedereien, die keinerlei Innovationsarbeit leisteten.
Ganz unten landen bei uns die, die nichts tun, muss man ganz ehrlich sagen, wo man im Prinzip mit alten Schiffen weiterfährt und Business as usual macht.
Insgesamt betrachtet ist die Kreuzfahrtindustrie aus Sicht des NABU zu langsam unterwegs. Der Verband fordert deshalb, dass Reedereien schon vor 2030 dazu verpflichtet werden, während der Liegezeiten im Hafen den dort vorhandenen Landstrom auch zu nutzen. Und dass sie ganz grundsätzlich auf klimaneutrale E-Fuels umschwenken.
Diese Maßnahmen stecken noch in ihren Anfängen und da muss sich die Kreuzfahrt tatsächlich auch jetzt mal beeilen, um da mitzuhalten, weil da andere Reedereien zum Beispiel aus dem Containerschiffmarkt an ihnen mittlerweile vorbeigezogen sind und schon deutlich mehr Schiffe potenziell klimaneutral betreiben können.
Magdalena Neubich berichtete aus Hamburg. Es ist das erste Mal in 55 Jahren Firmengeschichte. In Südkorea streiken die Mitarbeitenden von Samsung. Heute wurde der Streik auf unbestimmte Zeit verlängert. Aus Ostasien berichtet Katrin Erdmann.
Es geht um bessere Löhne und bessere Sozialleistungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des größten südkoreanischen Elektronikkonzerns Samsung. Weil sich die Unternehmensleitung seit Beginn des Streiks nicht bewegt habe, werde nun für unbestimmte Zeit die Arbeit niedergelegt, so ein Gewerkschaftsvertreter. Insgesamt gehören der Vereinigung 30.000 Mitarbeiter an. Das ist etwa ein Viertel der Samsung-Belegschaft. Ein erstes Angebot für Lohnerhöhungen war den Arbeitnehmervertretern zu gering. Es gibt unterschiedliche Aussagen, inwiefern die sensible Halbleitersparte von dem Ausstand betroffen ist. Während Samsung von Nullausfällen in den ersten 3 Tagen spricht, sagt die Gewerkschaft, die Maschinen für bestimmte Chiplinien würden langsamer laufen. Samsung ist der weltweit größte Hersteller von Speicherchips. Im vergangenen Monat hatte es einen eintägigen Streik bei Samsung gegeben. Es war der erste in der 55-jährigen Geschichte des südkoreanischen Unternehmens.
Katrin Erdmann zu Streiks bei Samsung in Südkorea. Der Volkswagen-Konzern hat es nicht besonders leicht im Moment. Die Konkurrenz aus China ist groß und E-Autos verkaufen sich nicht so gut, wie sie sollten. Das gilt auch für die Marke Audi, die gehört zum Volkswagen-Konzern. Und jetzt steht im Raum, dass ein Audi-Werk in Brüssel geschlossen werden könnte. Bastian Brandau berichtet.
Ich bin Tess.
Je suis Carole.
Ich bin Annelies.
Ich bin Hisham.
Wir sind Audi Brussels.
Ein Imagevideo von Audi auf YouTube. Hisham, Carole und all die anderen, sie sind Audi Brussels. Doch die Zukunft des Werks in der belgischen Hauptstadt steht in Frage. Gestern habe der Vorstand von Audi Brussels dem Unternehmensrat die Absicht mitgeteilt, eine Umstrukturierung des Standorts vorzunehmen, schreibt Audi in einer Pressemitteilung.
In diesem Prozess erörtert die Werkleitung gemeinsam mit den zuständigen Sozialpartnern Lösungen für den Standort. Dazu kann auch eine Einstellung des Betriebs gehören, sollte keine Alternative gefunden werden.
Im Raum steht die Schließung des Werks, in dem derzeit ausschließlich das SUV Q8 e-tron produziert wird, seit 2018. Neuere Modelle laufen nun dem Q8 den Rang ab. Dies führe zu stark sinkenden Auftragseingängen. Audi erwägt daher, die Produktion des Q8 e-tron bereits im Laufe des Jahres 2025 auslaufen zu lassen. Das sagte eine Sprecherin auf Anfrage des Deutschlandfunks. Aus Sicht des Konzerns nachvollziehbar, sagt Frank Schwope, Lehrbeauftragter an der Hochschule für Mittelstand Hannover.
Die chinesischen Hersteller drängen auf den Markt. Viele europäische Anbieter haben auch moderne Fahrzeuge. Q8 ist relativ alt. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass man umstellt in der Produktion in Belgien. Aber scheinbar will man nicht umstellen auf andere Modelle, sondern deutliche Kürzungen in Belgien vornehmen.
Audi betont, endgültig beschlossen sei das Ende des Werks in Brüssel nicht. Eine zukunftsfähige Perspektive für das Werk und die Kolleginnen und Kollegen in Brüssel fordert Rita Beck. Sie ist Sprecherin des Audi-Ausschusses im europäischen VW-Konzernbetriebsrat. Die Audi-Unternehmensleitung müsse Verantwortung für den Standort übernehmen. Der Konzernbetriebsrat hoffe auf eine tragfähige und nachhaltige Lösung. Nach der wird nun in Brüssel gesucht. Es greift das sogenannte Renault-Gesetz. Das wurde beschlossen, nachdem Renault 1997 unerwartet ein Werk in Belgien geschlossen hatte. Das Renault-Gesetz gibt der Arbeitnehmerseite Möglichkeiten, eine Schließung abzuwenden oder zumindest die Folgen abzumildern.
Es ist absolut notwendig, dass Volkswagen die Strukturen anpasst.
Ist Frank Schwope von der Fachhochschule des Mittelstands Hannover überzeugt.
Weil der Konzern so komplex ist durch die ganzen Übernahmen oder Kooperationen in den letzten Jahren, dass dringend Anpassungen notwendig sind, zumal man in vielen Werken nicht mehr die angemessene Auslastung hat.
Sollte Audi das Werk in Brüssel schließen, kämen auf den Volkswagen-Konzern zunächst hohe Kosten zu. Bereits gestern hatte Volkswagen mitgeteilt, dafür in diesem Jahr Geld zurückzustellen. Insgesamt entstehe eine Belastung von 2,6 Milliarden Euro. Volkswagen hat daher die Erwartung an die Umsatzrendite für das Jahr 2024 gesenkt. Statt zwischen 7,0 und 7,5% erwartet der Konzern jetzt 0,5% weniger.
Soweit Bastian Brandau. Es läuft also nicht so rund bei Volkswagen. Und diese gesenkte Prognose nehmen wir jetzt mal mit in den Frankfurter Börsensaal zu Stefan Wolf. Wie kam diese Prognose denn da an?
Die Prognose kam natürlich nicht gut an. VW-Aktien lagen den ganzen Tag über im Minus. Mit dem Gesamtmarkt drehten die Papiere, aber dann, sie sind momentan unverändert. Gleichzeitig haben die großen Hersteller heute Absatzzahlen für das erste Halbjahr vorgelegt. Und da zeigt sich die ganze Misere bei VW, denn der Volkswagen-Konzern berichtete, dass der Absatz aller Konzernmarken um 3,8% gesunken ist auf 2,2 Millionen Fahrzeuge und Audi ist dabei das Sorgenkind. Hier gab es ein deutliches Minus von 8% auf 833.000 Autos. Ebenfalls nicht so doll sah es für Mercedes aus, hier ein Rückgang von 6% im ersten Halbjahr. Lediglich BMW konnte reüssieren, das Unternehmen hat 2,3% mehr Autos verkauft. Das begründet man auch hier an den Finanzmärkten damit, dass BMW momentan jüngere Modelle auf dem Markt hat. Die Aktienreaktion relativ eindeutig. BMW legen 2,5% zu, aber auch Mercedes-Papiere sind gefragt.
Und wie schlägt sich der DAX in diesem Umfeld?
Nun, der deutsche Aktienindex steigt aktuell um 183 Punkte oder 1%, steht bei 18.420 Punkten. Die Musik spielt in den USA. Heute wird Fed-Chef Jerome Powell vor dem Senat befragt werden. Und es steht zu erwarten, dass er indirekt eine Zinssenkung im September ankündigen könnte. Jedenfalls spielt man das hier in den Märkten.
Und dann spielt die Musik aber ja auch noch ein bisschen in der zweiten Reihe. Was ist denn da?
Ja, da schaut man auf den Welthandel und schaut auf das Transportunternehmen Hapag-Lloyd, die große Reederei. Denn die hat ihre Prognosen für das Gesamtjahr deutlich angehoben, weil man glaubt, mehr verdienen zu können. Denn die Frachtraten für Container sind kräftig gestiegen, allein in der vergangenen Woche um 10%. Und davon profitiert natürlich ein Unternehmen wie Hapag-Lloyd. Und auch die Aktien profitieren davon und steigen um 6,5%.
Und dann schauen wir noch ein bisschen in die Tech-Branche. Microsoft hat reagiert auf den Druck von den Wettbewerbshütern im Bereich der künstlichen Intelligenz.
Und zieht mit sofortiger Wirkung seinen Aufsichtsratssitz beim ChatGPT-Entwickler OpenAI zurück, denn die EU befürchtet eine zu große Marktmacht in Sachen künstliche Intelligenz von Microsoft.
Und ganz kurz, was macht der Euro?
Der Euro hat sich leicht verteuert auf 1,0825 $. Die Umlaufrendite sinkt um 2 Basispunkte auf 2,56%. Gold ist etwas teurer, kostet am Abend $2,376,33.
Vielen Dank. Das war Wirtschaft und Gesellschaft für heute. Ich bedanke mich sehr für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Mein Name ist Columba Krieg.